Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wenn andere Leute leise sprechen und du automatisch denkst, dass du deswegen laut sprechen musst. Und dann, weiß ich nicht, treffen ihre neuen Booker und ich schreie die halt einfach ran. Die ganze Zeit.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über, von und mit dem Musikmachen mit Johnny und heute ohne Jan, denn Jan muss das Podcastgeld in der Karibik versaufen und am Strand liegen. Er ist mit dem Podcast inzwischen so reich geworden, dass er alle paar Folgen dann einfach mal eine Pause braucht und mit dem Privatjet runterfliegen muss. Ich habe aber dafür heute zwei Gäste und zwar habe ich die Selina.
Hi.
Und den Nick.
Hallöchen.
Beide von der Aachener Band The Bloodstrings. Ich versuche mal zu umschreiben, was ihr so macht und im Zweifel schreitet ihr ein, wenn ich anfange zu lügen.
Kriegst du Haue.
Wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jährchen, aber ich weiß auch nicht alles. Das versuchen wir heute mal zu ergründen. The Bloodstrings ist eine, ich würde sagen, Punkabilly-Band inzwischen.
Ja, das...
So ein bisschen mit Psychobilly-Wurzeln.
So nennen wir das, ja.
Kommt hin.
Also ein bisschen Horror-Einschlag, aber hauptsächlich wird gepunkrockt mit Kontrabass. Das ist ja immer diese Billy-Musik quasi das entscheidende Merkmal, dass ein Kontrabass dabei ist, den spielt der Nick. Und es ist schnell und wild und mit weiblichem Gesang, auch wenn, aber da kommen wir bestimmt auch drauf, dass immer auch ja, so ein Thema bei euch ist dieses Alleinstellungsmerkmal mit der weiblichen Sängerin, was man, ja, ich glaube, ihr wehrt euch ja immer so ein bisschen diesem Titel, was viele Bands dann ja machen, dass sie sagen, das ist Female-Fronted XXX, so, ne? Female-Fronted Metal oder Punk oder was auch immer.
Ja, wir achten da eigentlich ein bisschen drauf, dass das nicht so in den Vordergrund kommt von wegen, ja, ich bin die Hauptperson in der Band, da wollen wir halt von weg, ne? Auch auf Bandfotos machen wir es meistens extra so, dass wir uns halt nebeneinander stellen.
Und nicht irgendwie, wie das total oft hast, irgendwie die Sängerin steht dann ganz vorne und hinten stehen so die
Dudes in einer Reihe. Irgendwo stehen die drei Typen, die auch mitmachen dürfen.
Genau.
Ich finde das halt mega albern, weil wir schreiben zum Beispiel alle zusammen die Songs. Also ich meine, die Prozesse sind immer unterschiedlich. Manchmal kommt Nick mit einer Idee ich vervollständige das dann oder umgekehrt. Manchmal kommt der Money halt mit einem coolen Gitarrenriff und dann überlege ich mir eine Melodie dazu und schreibe dann was dazu.
Ja, und gleichzeitig hast du wahrscheinlich eben auch keine Lust, dass du dann so als Schmuckstück so vorne hingestellt wirst und das dann so irgendwie rein über die Optik gehen soll.
Ja,
und,
genau.
Und die Jungs sind die Musiker. So, das ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd.
Ja, da hat man uns früher, glaube ich, echt versucht hinzustellen. Also früher haben immer mal Leute das irgendwie so versucht, dass das bei uns so endet, aber das war, das wollten wir dann halt selber
da
nicht.
Da waren wir auf der falschen Fährte.
Genau, und ich glaube, das machen wir auch tatsächlich ganz gut, dass wir das unterbinden, sage ich
ja.
Wie lange macht ihr das, wie lange gibt es die Band jetzt schon?
Boah, tatsächlich gibt es uns jetzt, will man gar nicht glauben, 10 Jahre irgendwann diesen Sommer. Wobei man dazu sagen muss, dass wir halt am Anfang, also die ersten 2 oder 3 Jahre nur mit Soundfindung und so beschäftigt
und Quatsch machen.
Und Quatsch machen.
Also ein bisschen wie bei meiner Band, wir haben auch, glaube ich, nach 3 Jahren den ersten Song geschrieben, also den ersten eigenen.
Genau, also die Bandgründung war 2009, so unser Live-Debüt, sag ich mal, ist so vielleicht 2, 3 Jährchen später, also dass es halt zählt, würde ich jetzt sagen, aber ich sag gerne 10 Jahre, weil wir blicken da ja auf irgendwie so eine Story zurück, so eine Love-Story mit 4 Leuten.
Ist ja auch schön, wenn man dann sagen kann, okay, es ist 10 Jahre Jubiläum. Das will man dann ja auch lieber dieses Jahr noch machen, als nochmal 3 Jahre warten zu müssen.
Ganz genau, so. Und ich finde das halt auch irgendwie so, selbst wenn es nur die Ideenfindung ist, ich finde das halt irgendwie ganz wichtig, so dass man dass man so der Anfänge gedenkt und sowas.
Ja, auch was unsere Freundschaft angeht, ne? Von uns.
Ist das eine stabile Formation seit den 10 Jahren sozusagen?
Eigentlich ja. Total. Also am Anfang hatten wir noch einen anderen Schlagzeuger. Schlagzeuger zu finden ist ja immer ziemlich schwierig. Ja,
es gibt halt 2 in jeder Stadt.
Und ja, dann, ungefähr.
Und die spielen überall.
Und die spielen in allen Bands, genau.
Aber als der Patrick dann dabei war, er war einmal da und dann blieb er auch da. Und seitdem sind wir alle 4 halt mega gut befreundet.
Genau, also es ist so, ich war ein Trauzeuge auf der Hochzeit von unserem Gitarristen und sowas. Ne? Also wir sind halt so einander die liebsten und besten Freunde tatsächlich.
Und er ist jetzt auch dein Trauzeuge.
Und er ist jetzt auch mein Trauzeuge, wenn die Selina und ich heiraten im Sommer. Und ja.
Die Bloodstrings sind also quasi auch blutsverwandt, blutsbefreundet.
Genau, wir hatten, als Selina noch kein WhatsApp hatte, hieß auch, ich glaube, Blutsbrüder oder Blutsbrudis oder so hieß unsere WhatsApp-Gruppe, weil Selina noch kein WhatsApp hatte. Und als du dann auch dir endlich mal WhatsApp geholt hast, heißen wir jetzt die Blutsgeschwister bei WhatsApp.
Ich dachte, ne? Brudi wäre genderneutral, aber...
Oh, jetzt habe ich was gesagt.
Bruder.
Können wir das rausschneiden?
Nee, lass drin, die Leute sollen mal nachdenken.
Kleinen Anstoß zum drüber nachdenken, genau. Ja, wir bleiben mal erstmal in der Jetzt-Zeit. Ihr macht das jetzt seit fast 10 Jahren. Was würdet ihr sagen, oder gehen wir vielleicht mal so ein paar Meilensteine durch, Bloodstrings quasi vom Probenraum auf die große Bühne. Was sind da so eure, für euch so die Meilensteine, was ihr so erreicht habt? Alben, Touren, Festivals. Ja.
Ich glaube, so richtig geil ist es seit Born Sick irgendwie. Also es war schon vorher so, aber ich glaube, das aktuelle Album, was wir haben, was 2017 rausgekommen ist, das hat so den Start gegeben, dass wir halt auch echt so die Aufmerksamkeit von ein paar Festivals und so hatten. Mhm.
Also für mich geht es halt auch darum, wenn ich auf unsere Zeit zurückblicke, ja, bin ich eigentlich schon ganz stolz darauf, wie wir uns gemacht haben. Dass wir halt, ich würde sagen, stark an uns gearbeitet haben und viel dazugelernt haben, auch was so den Prozess von der Aufnahme vom Album angeht.
Also das Entscheidende sind weniger so die einzelnen Punkte, sondern so die Entwicklung.
Genau, für mich persönlich schon, weil, also wenn ich daran denke, wie wir angefangen haben, das hat sich schon nicht so geil angehört, aber...
Keine Ahnung von nichts auch gehabt, genau, als wir angefangen haben, ne?
Aber dafür haben wir uns eigentlich schon ganz gut gemacht und ich bin, also ich finde, mit Born Sick haben wir eigentlich ein Album geschaffen, womit wir schon zufrieden sein können. Was jetzt nicht heißt, dass wir nicht weiter dazulernen wollen und nicht weiter an uns arbeiten wollen. Natürlich geht da noch mehr, ne?
Aber damit ist jetzt sozusagen so ein, ja, wie du gesagt hast, so ein Punkt, wo es jetzt, wo ihr das Gefühl habt, jetzt geht's los sozusagen.
Genau.
Jetzt
genau,
das hat man so einen Punkt erreicht, wo auch was passiert.
So ein kleines Qualitätsmerkmal und so, ne, wo wir halt auch irgendwie, also wir haben immer viel gegiggt und viel getourt, auch international schon direkt am Anfang ganz, ganz viel gemacht, ne? Und das sind halt auch für mich alles Meilensteine gewesen, so dass wir halt irgendwie im 2. oder 3. Bandjahr direkt angefangen haben, in England zu spielen und in Polen und Tschechien und hasse nicht gesehen. Und ja gut, als Aachener bist natürlich auch schnell in den Benelux-Staaten. Das heißt, 2. Auftritt Niederlande, hieß es natürlich direkt, ja, wir spielen international. So.
Europa-Tour, genau.
Europa-Tour, Belgien, Niederlande, Luxemburg.
Ums Dreiländereck rumlaufen quasi.
Genau. Ne, aber wir haben da halt super früh mit angefangen und das fand ich halt immer so mega geil. Und seit Born Sick geht's aber halt auch in Deutschland richtig so, dass wir dann so, ne, wir haben Wacken letztes Jahr gespielt, da haben wir uns ja auch getroffen. Und wenn du so Dinger dann kriegst, da raste ich innerlich natürlich immer so ein bisschen aus und grinst mir einen ab irgendwie.
Bin da halt immer wieder total dankbar für.
Ja, voll.
Ich, keine Ahnung, wir fahren nach Wacken und ich dachte so, meinem früheren Ich würde ich jetzt echt einen dicken Handschlag geben, weil ja, ich hätte nie gedacht, dass wir sowas mal schaffen.
Ja, vor allem wir Idioten irgendwie. Ja. Also wir kriegen das ja immer noch nicht hin, dass wir mal, weiß ich nicht, so Sachen ein bisschen vernünftig organisieren und so. Und
aber ja, irgendwie kommt ihr da so durch.
Irgendwie.
Ich stolpert irgendwie, da irgendwie.
Ja, genau,
so
wir cheaten uns immer so ein bisschen, so ein bisschen durchs Tourlife.
Dann gehen wir doch mal an eure persönlichen Anfänge sozusagen. Wie gesagt, seit fast 10 Jahren gibt es die Bloodstrings, aber davor müsst ihr ja irgendwie mal auf die Idee gekommen sein, Musik zu machen. Ja, fangen wir mal bei dir an, Selina. Wie bist du da überhaupt jemals drauf gekommen?
Jetzt Musik im Allgemeinen oder die Band?
Schon, also Musik zu machen.
Okay, mein Papa hat mir ein Klavier gekauft und mich da dran gesetzt. Hat gesagt, jetzt üb.
Ja, mit Zwang kriegt man auch was hin, ne?
Ja.
Bring deiner Familie Ehre, spiel Klavier.
Und hast du dann schon vorher in Bands auch gespielt, gesungen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mir dann irgendwann auch eine Gitarre zugelegt und habe angefangen, für mich so ein bisschen Songs zu schreiben. Und dann bin ich mit besagter Gitarre in Urlaub gefahren, in so ein Ferienlager in Portugal. Und habe da auch tatsächlich den Nick dann kennengelernt. Und wir haben dann festgestellt, dass wir quasi aus derselben Stadt kommen. Und wir kannten uns vorher gar nicht, aber wir haben dann angefangen, zusammen ein bisschen Musik zu machen. Ja, und so.
Da sind dann die Bloodstrings auch draus geworden.
Ja, quasi. Genau.
Genau, also so, ich glaube, das war so mehr oder weniger deine Idee. So, lass mal halt auch so eine Band gründen, weil wir angefangen haben, so diese Mucke zu hören. Wir haben halt Punkrock immer gehört, ne, da kommen wir so ein bisschen her. Alle. Und dann haben wir halt irgendwie so ein bisschen Psychobilly gehört, so zwei, drei Bands, Necromantics und so mal reingeschnuppert.
Genau, da haben wir so ein bisschen mit angefangen mit dieser Psychobilly-Geschichte, sind wir aber auch jetzt ein bisschen rausgewachsen. Weil auch dadurch, also durch die unterschiedlichen Einflüsse auch von Manuel und Patrick, das Ganze vermischt sich ja. Und wir kreieren da irgendwie immer wieder was Neues draus und beziehen halt unsere Inspiration auch immer wieder von anderen Bands und ich weiß nicht, irgendwie entwickeln wir uns da immer weiter.
Ja, mir ging es auch immer so, dass es gibt ja so Genres und Psychobilly, diese Psychobilly-Horrorbilly-Welt ist ja auch so eine relativ eng abgesteckte Welt. Und das ist ja bei Horrorpunk eben auch so. Das ist eigentlich ziemlich genau festgelegt, was du da für Musik machst, wenn du da richtig reinpassen willst. Und das ging mir eben auch immer so, dass ich finde das zwar auch cool, ich finde, es gibt total geile Horrorpunk-Bands, die ich auch gern höre, aber ich habe auch nie Lust gehabt, so genau das zu machen, und dann muss man eben auch eigentlich dabei bleiben. Selbst bei uns ist es so, dass, ich meine, unser erstes Album ist schon, es gibt Leute, für die ist unser erstes Album schon eine Abkehr von unserem Stil. das habe ich, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen erzählt, dass irgendwie vor kurzem noch jemand bei einem Konzert war, der wirklich nach der Show ankam und meinte, ja, war ganz cool, aber irgendwie, ich habe euch das letzte Mal 2013 gesehen, da war das ja ganz anders. Und da denke ich dann, in der normalen Welt ist es auch völlig normal, dass man sich innerhalb von 6 Jahren ein bisschen weiterentwickelt als Band. Aber klar, in der Horrorpunk-Szene, wenn man erwartet, jetzt kommt Horrorpunk, ist das eben ziemlich klar. Da habe ich auch nie Lust drauf gehabt, also wie ihr sagt, diese Einflüsse auch zuzulassen. Das fand ich immer eine gute Sache, dass man quasi auch so ein bisschen mischt und nicht sagt, okay, Necromantics machen das jetzt zum Beispiel so, dann machen wir genau das Gleiche. So, wäre mir auch zu langweilig oder ist mir auch zu langweilig gewesen.
Es gibt so viel gute Musik. Ich verstehe halt nicht, warum man sich da irgendwie limitieren sollte.
Ja, eben. Und ich fand das halt eigentlich immer ganz cool. So, in Belgien haben wir letztens ein Festival gespielt und der eine meinte so, der hat unsere Musik als weird fucking shit beschrieben. Und das fand ich total super, weil das genau das ist. Weil wir halt irgendwie so, wir spielen halt mit Kontrabass, das gibt der ganzen Sache halt so dieses swingige Billy-Zeug, auch wegen dem Geklacker von dem Bass. Und dann haben wir gleichzeitig halt aber diese super schnellen Schlagzeug- und Gitarrenparts, die halt einfach nur Punkrock sind. Und dann halt aber auch irgendwie so, dann haben wir zwischenzeitlich ja immer so, also bei der Born Sick haben wir bei jedem zweiten Song halt so einen Halftime-Breakdown-Part drin, der so dann so Headbanger-mäßig ist und so. Und ich glaube, wir sind auch die eine einzige Billy-Band, die ich persönlich hier gesehen habe, die halt auch schon mal mit runtergestimmten Gitarren spielt und sowas. Also es sind alles so Sachen, wo ich das ganz cool finde, dass wir halt eben eher so ein bisschen komische Musik machen, wo du erstmal nicht genau weißt, wo tust du uns hin. Weil das gibt ja auch die Möglichkeit, überall zu spielen. So eine Psychobilly-Band, die spielt halt auch dann auf einem Psychobilly-Festival vor Psychobilly-Leuten. Und
ihr könnt natürlich bei einem Punkrock-Festival spielen, ihr könnt beim Wacken spielen.
Genau, ich finde halt das ja alles auch cool. Das
öffnet natürlich auch ein paar Türen.
Aber ich fände das halt, ich fände es halt generell einfach auch schöner, wenn sich so Genres auch einfach mischen könnten. Aber viele Szenen möchten das nicht.
Genau, das meinte ich ja. Das ist dann eben sehr eng abgesteckt. Und dann gibt es natürlich auch Leute, für die ist man dann gleich Szeneverräter sozusagen. Also, ja, gehen wir zurück in die Geschichte. Das ist natürlich ziemlich witzig, dass ihr euch in Portugal trefft, um dann festzustellen, dass ihr irgendwie bei Aachen oder in Aachen wohnt und dann da Musik macht. Nick, warst du denn damals schon zum Kontrabass gekommen? Ich vermute mal.
Nee, tatsächlich habe ich mir später den Kontrabass für die Band.
Mhm, also, das war also schon eine geplante Überlegung zu sagen.
Ja, genau.
Hast du vorher Bass gespielt?
Ich habe vorher so Bass und Gitarre gespielt. Und so. Ich hatte halt, ich habe auch E-Bass schon in Punk-Bands und so gespielt. Also ich hatte schon 2-3 Bands gehabt, die aber jetzt halt auch alle nicht erfolgreich gewesen sind. Mhm. Also ich habe halt auch mit einer Band habe ich dann auch mal eine CD aufgenommen, aber weiter als so in unserem Dunstkreis irgendwie so Local Jutze-Shows spielen und so, weiter hatten wir es damals nicht gebracht, weil wir halt, es war witzig, weil ich wollte das eigentlich und wir wollten das alle, aber wir wussten halt nicht wie und das hat uns unsäglich faul gemacht.
Okay. So, weil ihr gar keine Idee hattet, was man machen könnte.
Sozusagen. Genau, und deswegen so hatten wir halt irgendwie gedacht, so ja, keine Ahnung. Man musste halt Glück haben und dann musste ich einer entdecken. Wir sind damals so mit 15, 16 oder so war das gar nicht auf die Idee gekommen, dass man vielleicht auch mal irgendwie Leute anquatschen kann und Leuten schreiben kann, so hier, hör dir mal meinen Shit an. Mhm. Oder irgendwo mal fragen, können wir vielleicht auch mal da und da spielen. Wir haben immer gewartet, dass der Fame kommt und der ist natürlich dann nicht gekommen, was schade ist, weil wir sind halt gegen Ende eine gar nicht so beschissene Band gewesen.
Aber der Mann von der Plattenfirma ist einfach immer an euch vorbeigegangen quasi.
Genau, der hat einfach nicht angerufen. So, wir haben das nicht verstanden, weil wir dachten, das ist der geilste Scheiß. Ne?
Ja, ich habe auch einmal Nick dabei erwischt, wie der nachts im Regen stand, mit offenen Armen auf der Straße in den Himmel geguckt hat und geschrien hat, wo bleibt der Fame?
Das kennen wir ja alle, den Moment.
Ja. So, du willst metaphorisch sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass es wirklich passiert. Nein.
Man weiß es nicht mehr genau.
Nee, aber genau, also dann hatte ich halt irgendwie diese Bands alles schon gehabt und habe halt immer Bass gespielt, so schon, mach das schon sehr, sehr lange. Und Kontrabass hat mich schon lange interessiert auch irgendwie. Und dann war halt die Bandgründung halt eine super Gelegenheit, so mir einen Kontrabass anzuschaffen. So, ich habe den dann teils zu Weihnachten von den Eltern geschenkt bekommen, teils selber bezahlt. Damals hat das Ding 600 € gekostet, was mir halt so als, was mir noch relativ viel vorgekommen ist irgendwie.
Dabei. Ja, es ist schon dumm, wenn die Freundin damals für deinen Geburtstag für einen Fernseher gesammelt hat.
Stimmt, ich habe mir eigentlich zum Geburtstag den Kontrabass gewünscht.
Wir wussten alle, dass er sich einen Kontrabass
wünscht. Meine Ex-Freundin hat mir dann einen Fernseher gekauft.
Ja, cool.
Und das war halt so irgendwie auch sweet, aber es war halt genau das, was ich nicht wollte.
Mit größtmöglichem Aufwand gescheitert
quasi. Genau. Und da war ich so 18, ne?
Ja.
Ja, 18. Geburtstag war das. Nee, und dann habe ich aber, ich werde das nie vergessen, wo dieser Kontrabass dann auf dem Anhänger von so einer Billigspedition, die Thomann angeheuert hatte, kommt dann da auf so einem Jeep irgendwie mit Anhänger, kommt dann da dieser riesige Karton an. Und dann steht der so da und so, hier bitte, hast du ein mannshohes Instrument, viel Spaß.
Stimmt, das bringt natürlich auch einige Komplikationen mit sich.
Oh ja.
Es ist Segen und Fluch. So, ich fühle mich da sehr verbunden. Es gibt ein Buch von Patrick Süßkind, der das Parfüm geschrieben hat. Der hat so ein Stück geschrieben, so ein Einmannstück, der Kontrabass. Und da geht es um einen klassischen Kontrabassisten, der so eine Hassliebe zu seinem Instrument führt, weil das unter anderem auch so groß und klotzig ist. Und wenn du es nicht richtig spielst, auch scheiße klingt und so. Und ich fühle mich dem immer sehr verbunden, weil der ist halt immer im Weg. So, den kannst du irgendwie total schlecht irgendwo hin tun, wenn du zum Beispiel so eine Bühne aufbaust oder so. Mhm. Du musst den irgendwie immer so in jemandes Weg legen. Gleichzeitig ist er halt auch super zerbrechlich und du hast die ganze Zeit Angst, dass der umfällt.
Ich wollte gerade sagen,
den
kann man auch schlecht irgendwie so wie so ein Case so irgendwo in die Ecke schmettern und dann vergessen.
Was genau. Für eine Metapher für dich. Groß, klotzig. Eigentlich sehr zerbrechlich.
Ja.
Ja. So ist der Kontrabass und auch der Kontrabassist.
Genau, so ganz genau. Ganz genau.
Aber es geht ja, um mal bei der klassischen Musik zu bleiben. Ich kenn mich da nicht super aus, aber es gibt da noch einen größeren, ne? Der Bass ist doch noch, ist das nicht noch ein größeres Instrument?
Nee.
Ist der Kontrabass? Gibt es noch nicht noch so eine größere Version davon?
Ich glaube nicht. Also du hast verschiedene Mensurgrößen bei Kontrabässen.
Vielleicht habe ich mal einen längeren und einen kürzeren gesehen. Oder
ja,
so.
Also eher
genau.
Das,
deswegen.
Ja, das, weil so, also ich spiele zum Beispiel so die gängigste Kontrabass-Variante, ein Dreiviertel-Bass mit einer Dreiviertel-Mensur. Mhm. Und klassische Kontrabässe sind immer so Vierviertel-Bässe, die so aus auch einem ganz dicken, schweren Holz sind. Und die sind halt einfach generell ein kleines bisschen größer und voluminöser.
Das ist dann quasi die größte Version, die man...
Genau, aber das Instrument ist schon das gleiche. Also ich wüsste jetzt...
Du bist jetzt nicht motiviert, zum größeren zu wechseln.
Nee, mein Studio-Bass ist, glaube ich, ein Vierviertel-Bass. Aber man merkt halt direkt, dass der für so Bühne nicht wirklich was ist, weil der ist halt tatsächlich auch einfach voll schwer und so. Und da hast du ja dann auch nicht immer Bock drauf. So, ich mache halt auf der Bühne unendlich gerne Faxen und behandle meinen Bass gerne so, als würde ich halt eigentlich so ein E-Instrument spielen und latsch damit rum und heb den hoch und werf den und stell mich drauf und keine Ahnung was.
Ich stell mich auch manchmal drauf.
Und eigentlich stellt sich nur noch Selina drauf, weil das kommt mir sicherer auch vor und das sieht halt auch cooler aus. Aber was ich damit sagen will, ist, ich bevorzuge dann eher so das leichte, kleine, billige Instrument, wo du halt auch schon mal eine Katsche reinmachen kannst.
Ja, klar, was ein Gebrauchsgegenstand ist und wo du nicht die totale Angst drum haben musst, sozusagen.
Genau, mein erster Tourbass, den ich damals bei Thomann gekauft habe, der schwarze, der sieht aus wie ein Müllhaufen eigentlich mittlerweile. Ne? Also der ist halt an allen Ecken, hatte irgendwie kleine Löcher und im Lack und...
Aber das ist so. Ja auch immer ganz cool, also so diese,
ich mag
auch
das.
So Gitarrencases, wenn die dann, also unsere Cases, die sehen auch teilweise völlig zerfetzt aus. Also wir haben einen Gitarrencase, da löst sich diese Tolex-Beschichtung, also diese Bespannung und die eine Hälfte ist schon so halb so ein Holzkoffer nur noch. Ich wusste früher gar nicht, dass die überhaupt aus Holz sind, die Dinger. Und das hat aber irgendwie auch immer was, dass man sieht, dass man damit arbeitet.
Ich finde das auch viel besser.
Und vor allen Dingen in so einem Punkrock-Umfeld macht das natürlich dann auch Sinn. Im Orchester darf man dann vielleicht nicht mehr damit spielen. Wie war das, wenn man Kontrabass anfängt? Ich habe ja auch mal Bass gespielt in der Band, also E-Bass. Ist das der Kontrabass, der spielt sich ja schon ein bisschen anders. Ist das eine Riesenumstellung, wenn man
wechselt? Ich fand schon. Also ich habe halt so quasi über YouTube und so gelernt oder mich auch ganz viel auch mit Leuten unterhalten. Ich habe mich da... Hab da immer viele Tipps mir geholt von Didi Beck, das ist der Bassist von Bopin B. Mhm. Die kennt man vielleicht irgendwie aus Funk und Fernsehen. Und der Bassist hat mir immer ganz coole Tipps irgendwie gegeben und der hat auch ein Buch geschrieben und mir meinen ersten richtig guten Vorverstärker verkauft und so. Und halt über YouTube und so halt irgendwie gelernt, das ist schon eine andere Spieltechnik. Ne? Mhm. Es ist halt so dieses Slappen und halt auch irgendwie erstmal finden auf der linken Hand, wo hast du die Bünde, so,
weil genau.
Es verhält sich ein bisschen anders.
Ich glaube, ja, ein bisschen ist gut. Da sind halt keine Markierungen, ne? Du weißt eigentlich gar nicht.
Der ist fretless quasi sowieso,
ja.
Ne?
Ja. Du weißt eigentlich gar nicht, du kannst nicht sehen, wo der Ton ist, du kannst es echt nur fühlen. Ne?
Ja klar, das ist dann nicht so dieses, also einen normalen Bass, normale Gitarre kann man dann sozusagen mit ein bisschen zählen und wenn man weiß, welcher Ton wo ist, deutlich schneller wahrscheinlich.
Ja.
Ich finde das aber auch so, also das hat aber auch seine Vorteile. Wenn du fretless spielst, ist der, anders als viele Leute das meinen, viel fehlerverzeihlicher, wenn du dich verzockst.
Ach so, okay.
Weil du kannst halt irgendwie auch ganz gerne mal, sag ich mal, du triffst halt einen Ton nicht so hundertprozentig sauber. Wenn du das auf einem E-Bass oder einer Gitarre machst, so, dann landest du vielleicht irgendwie unsauber auf einem Bundstäbchen und hast direkt irgendwie so eine Dead Note. Und beim Kontrabass oder sowas kannst du halt irgendwie so ein bisschen in den richtigen Ton rutschen. Und
dann schiebst du im Zweifel so ein bisschen.
Genau, und das ist dann halt auch teilweise so, das kannst du live halt auch so machen, als wäre es auch ein bisschen gewollt und so.
Mhm.
Und ich habe ja eh das Perkussive, also wenn wir jetzt nicht einen wirklich guten Mischer auf einer großen Bühne haben, hört man jetzt sowieso auch live tatsächlich nicht jede Note total krass bei mir. Das ist mehr so das Perkussive, das die oberen Frequenzen abdeckt. Und halt so die Tiefen und die Tiefmitten, um halt so den Push da reinzubekommen. Aber so die Läufe, das ist nicht immer so wahnsinnig wichtig. Und da ist halt ein Kontrabass auch echt fehlerverzeihlich. Mhm. Ne?
Gut, aber das Perkussive ist natürlich das, was es auch besonders macht, dass du eigentlich noch mehr als einen normalen Bass ein Rhythmusinstrument bedienst, weil du diese Slaps halt immer hast.
Genau.
Wir haben ja in der Folge mit Alex Henke gelernt, dass Bass eins der besten Instrumente für die Rockband ist, weil man es am leichtesten, also mit am leichtesten faken kann, zumindest leichter als Drums oder Gitarre, weil man im Zweifel nicht so genau hört, was man spielt. den Vorteil hast du dir natürlich dann wieder weggenommen beim Kontrabass. Wenn man da nicht im Rhythmus ist, dann fällt es natürlich dann doch blöderweise auf.
Ja, total. Also
das ist ein guter Punkt, ne? Dieses Perkussive ist auch der Grund, warum zum Beispiel bei einer Pre-Production vom Album, dass sich unser Schlagzeuger und der Nick halt mal zusammensetzen müssen und mal einfach nur Schlagzeug und Kontrabass alleine durchgehen.
Dass man sich wirklich abstimmt, ne?
Genau.
weil du hast halt ganz oft so, der Kontrabass hat halt den Vorteil, dass du den halt answingen kannst wegen dem Perkussiven, aber den Nachteil, du kannst halt nicht wie im E-Bass auf jeden Schlagzeugrhythmus so unbedingt tight draufpacken, ja, weil die Noten kommen halt dadurch immer sehr straight raus. Und deswegen ist es halt für unseren Drummer auch entscheidend, wenn der aufnimmt, dass der die meisten Parts dann irgendwie so ein Four-to-the-Floor-Ding spielt oder halt immer nur so einen
Kick. Dann hast du so eine Betonung auf dem Offbeat durch den Kontrabass sozusagen.
Genau, und hast halt.
Aber wenn das Schlagzeug dagegen spielt, dann funktioniert es natürlich nicht.
Genau, und das merkst du halt total oft erst im Studio. Also wir können so eingespielt sein, wie wir wollen. Wenn wir einen Song geschrieben haben, gucken wir am Ende immer, ob Bass und Kick denn halt auch tight sind, weil das ist manchmal halt nicht so. Das ist nicht immer so wahnsinnig schlimm, aber das ist halt so ein Nachteil. Du musst halt mit dem Drummer noch viel enger zusammenarbeiten, als es als Bassist eh schon muss.
So, wie viel Gigs spielt ihr jetzt? Gehen wir zurück nach heute. Wie viel Gigs spielt ihr so im Jahr?
Also normal haben wir so eine. Viel. Ja, normal haben wir irgendwie so eine ganz gute Quote, 20 bis 30 Gigs pro Jahr, ne? Letztes Jahr waren es so quantitativ ein bisschen, also seit letztem und diesem Jahr ist es quantitativ ein bisschen weniger, dafür geht es qualitativ etwas raus. Also jetzt dieses Jahr kommen wir, glaube ich, wieder auf 20, 25 Gigs. Das kommt jetzt aber auch darauf an, wie viel in der zweiten Jahreshälfte noch reinkommt. Ne? Also ich zähle jetzt einfach mal die November-Tour noch nicht dazu, aber weil die einfach noch nicht passiert sind und auch noch nicht alles gebuckt ist und so.
Der, mein eigentlicher Mitmoderator Jan, der wie gesagt jetzt unser Geld ausgibt gerade, der stellt immer so eine Frage, ich stelle die Frage mal in Vertretung, was ist so, habt ihr was, wo ihr sagt, das war so der geilste Gig, den ihr gespielt habt, so auch was das ganze, die ganze Live-Experience angeht, geilstes Live-Erlebnis, sag ich mal.
Geilstes Live-Erlebnis ist echt schwierig.
Also das Wacken zählt auf jeden Fall dazu.
Ja, Wacken ist ganz vorne mit, also mindestens ganz vorne.
Also
mit
einmal, was das Spielgefühl auf der Bühne angeht, auch was die Resonanz vom Publikum angeht, auch weil es mal ein anderes Publikum war. Es waren halt fast nur Metalheads da, ne, natürlich.
Ja. Warst du da vorher unsicher, ob die das...
Ja, tatsächlich schon.
Ob ihr Metal genug seid.
Ja, ob ihr true genug seid.
Aber stimmt, ich war ja auch da und da waren auch richtige Metalheads bei euch. Also ich meine, Wacken ist ja ein Riesenfestival und da laufen natürlich auch Leute rum, wo man sagt, okay, die sind vielleicht eher die Gothics und dann auch ein paar Punker so, aber stimmt, bei euch waren auch einige Kuttenträger und die klassischen langhaarigen Kuttenträger.
Ja, voll.
Aber denen hat es auch gefallen. Das war, war schon echt toll. Also hat mich auch nochmal zusätzlich motiviert, auch halt szenenübergreifend so was zu machen und aus anderen Stilrichtungen was zu adaptieren.
Ja, also Wacken gehört da auf jeden Fall zu. Ich fand halt aber auch viele Gigs, gerade die wir in England gespielt haben, da fand ich unsere Live-Experience so, das war irgendwie immer geil.
Ja, weil stimmt.
Ich genieße das halt auch sowieso, du kommst in ein fremdes Land und die Leute kennen deinen Kram und haben sich das vorher angehört und singen das halt auch hin und wieder mit und sowas. Ne, sowas finde ich halt total schön.
Ich fand die London-Show, die wir letztens gespielt haben, echt super.
Die ist genau so ein Beispiel, die London-Show, das ist so unsere erste, also wir sind schon jetzt irgendwie 4, 5, 6 Mal in England gewesen und haben jetzt endlich dieses Jahr auch mal die Hauptstadt bespielt.
Wir machen jetzt auch die 4. oder 5. UK-Tour, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und wir spielen auch das erste Mal in London.
Also ja,
London ist eigentlich schwierig, ne?
Ja, genau.
Weil meistens hast du halt Pay-to-Play-Shows.
Ja, und auch Sachen, wo sich einfach, also entweder findest du für die Termine sowieso nichts, also weil klar, Großstadt voll, immer viel los, oder es sind so Sachen, wo du gleich siehst, das lohnt sich einfach auch gar nicht.
Genau. Und ja, stimmt, aber das Konzert war schon sehr, sehr cool.
Ja, da haben wir halt wirklich gemerkt, dass es wirklich wichtig ist, Kontakte zu haben und wie viel wert die sind. Und ja, wie wichtig es ist, einfach zu allen Menschen, die dir so begegnen, nett zu sein. Und das darf man niemals ablegen, weil die Show hat ein Bekannter von uns organisiert, der Ray von den Zipheads, und der hat das wirklich super gemacht. Und der Laden war ziemlich voll und er hat uns schon im Vorfeld viel geholfen, hat uns auch schon mal einen Bass geliehen, als wir in Manchester gespielt haben und alles. Und das ist einfach so krass, wie nett die Menschen einfach sind.
Ja, ich habe auch das Gefühl, ich glaube, das ist irgendwie so ein Konsens, den ich halt viel auch jetzt aus deinem Podcast schon rausgehört habe, der halt so jeder Musiker, der zumindest bei DIY angefangen hat, so eigentlich auch unterschreiben kann, so wie du in den Wald hineinrufst, so schalt es auch raus. Also wenn du halt geil und korrekt zu den Leuten bist, dann bekommst du das halt auch wieder. Und wir versuchen halt immer so auch selbst wenn wir halt manchmal müde sind und keinen Bock haben, immer super open zu allen Leuten zu sein und zu labern und so, weil am Endeffekt hast du dann halt irgendwie Freunde gemacht, was ja eh schon eine nette Sache ist, aber die dir halt auch reell helfen können, wenn du irgendwie so ein paar Sachen brauchst oder so Schwierigkeiten hast oder
ja,
so. Ne?
Ja, die bereit sind dann auch irgendwie dir entgegenzukommen.
Ja, genau. Und man sollte halt immer nach dem Prinzip, eine hat, wäscht die andere gehen. Weil zum Beispiel, wenn andere Bands in Aachen spielen, die schlafen auch ganz oft bei uns und ich koche auch für die und alles.
Ja, also ich muss auch sagen, wir haben auch gemerkt, dass irgendwie total viele, auch so Local Techs und so, die irgendwie uns immer mögen oder auch so Sekus teilweise bei Festivals, einfach weil wir irgendwie nett und normal sind. Also wo wir immer sagen, das ist einfach normal. Wir haben halt irgendwie Eltern, die uns erzogen haben und wir sagen auch danke, wenn irgendjemand was für uns machen. Wir grüßen die Leute und so. Ja. Und manchmal merkt man, dass das schon so eine Schwelle ist, wo die Leute einen schon für lieben, weil es offensichtlich dann doch einige gibt, die das nicht drauf haben.
Was ich krass finde, weil es sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Das meine ich eben. Also für uns ist das eigentlich ein normaler Umgang miteinander, der scheinbar vor allen Dingen bei Festivals und so, bei einigen Bands irgendwie nicht, die können das wohl nicht mehr, keine Ahnung.
Entwickeln irgendwelche Allüren oder sowas.
Ja, und das ist schon erstaunlich, aber das denke ich eben auch, dass der Satz ist halt, passt perfekt, so wie du in den Wald hineinrufst, so schallt's heraus. Wir hatten da ein merkwürdiges Problem, wir haben bei den Wacken Winter Nights gespielt und haben danach Ärger bekommen, weil unsere Umkleide dreckig war. Ich muss sagen, angeblich, weil ehrlich gesagt, das habe ich der Kollegin vom Wacken da auch, wir haben noch vor Ort Ärger bekommen, aber wir waren schon aus unserem Backstage raus.
Solltet ihr das Besen rein hinterlassen oder wie?
Es ist ja immer so eine Sache, wie die Dinge aussehen und ich muss zugeben, ich war nicht der Letzte, der da rausgegangen ist, aber als ich rausgegangen bin, sah es noch, ich sag mal, es sah okay aus, klar, da stehen die leeren Flaschen auf dem Tisch, es sah aus wie ein benutzter Backstage, sag ich mal. Aber der Grad der Verschmutzung, der bei mir anmoniert wurde, den konnte ich halt nicht feststellen. Und ich weiß eben nicht genau, ob in den 15 Minuten, die ich da nicht mehr drin war, da noch jemand irgendwie mit Essen rumgeworfen hat oder so. Aber es kam jedenfalls eine Mitarbeiterin vom Wacken und hat sich massivst bei mir beschwert, dass wir den völlig versaut hinterlassen hätten. Und auch wenn das, wie gesagt, ich glaube immer noch, dass da irgendwie eine Verwechslung vorlag. Ich glaube auch immer, dass es da ein bisschen böses Blut bei Wacken gibt. Wobei ich mich auch nochmal ein halbes Jahr später nochmal persönlich bei ihr entschuldigt habe. Und wir haben aber, es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, wir waren das nicht oder nochmal Entschuldigung zu sagen. Das Entscheidende ist, wir haben dann, unabhängig davon, was da wirklich passiert ist, haben wir dann eine Policy bei uns in der Band eingeführt, dass wir immer den Backstage aufräumen und dass wir penibelst schauen, wenn es Kisten gibt, dass alle leeren Flaschen da reinkommen. Und wir haben auch teilweise angefangen, Tische abzuwischen. Und wenn es geht, dann besorgen wir uns auch vom Veranstalter Mülltüten und entsorgen allen Müll. Das irritiert teilweise die Veranstalter massivst. Also ich habe auch bei irgendeiner Show, wo war denn das? Ich glaube in Hildesheim. Da gab es so mehrere Backstage-Räume und ich bin am Ende rumgegangen und habe die ganzen Mülltüten gesammelt und die zum großen Müll gebracht. Das hat die Frau völlig irritiert. Weil das macht keine Band. Aber wir haben uns tatsächlich, haben das sozusagen als Anlass genommen, dass unser Ziel ist, also das ist der totale Makel so auf unserer Live-Karriere, so dass wir irgendwie einmal die Band waren, die scheinbar den Backstage verschmutzt hat, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir jetzt wollen, dass die Leute sich daran erinnern, dass wir immer extrem sauber machen und im Zweifel der Backstage danach besser aussieht als
kennt ihr Johnny Death Shadow, die sauberste Band Deutschlands?
Ich will einmal sozusagen ankommen und dass jemand direkt schon weiß, dass wir das sind und sagt, Jungs, ihr müsst nicht unbedingt den Müll wegbringen, aber ist schon okay. Also das versuchen wir auch, wenn wir besoffen sind und so, irgendwann möglichst gut noch hinzukriegen, dass wir quasi sagen, okay, am Ende räumen wir nochmal auf.
Sehr löblich.
Das kann ich auch an dieser Stelle in diesem Podcast als Tipp geben. Ich glaube nämlich, dass man genau mit so einem Kleinkram auch sozusagen so positive Sachen hinterlässt. Und ich glaube auch immer, dass es wichtig ist, dass die Local Crew, also selbst wenn man den Veranstalter selbst gar nicht sieht und so, dass man einen positiven Eindruck überall da hinterlässt, wo es irgendwie möglich ist.
Ja, ich finde dann, also dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass du nochmal irgendwie nochmal da ein Gig spielen kannst oder halt was anderes. Ne?
Ja, wenn du dich wie ein Arschloch benimmst, dann wird die Wahrscheinlichkeit definitiv nicht steigen. So, dass die Leute sich nochmal melden.
Und das sehen viele Bands halt auch nicht. Ne? Wir haben jetzt auf der Tour zum Beispiel ein Konzert in Prag gespielt und das war unser zweites Mal in Prag gewesen und das war halt das erste Mal, dass wir Headliner waren und deswegen war halt nicht so wahnsinnig viel los. Aber dadurch, dass wir halt irgendwie nett waren, wir haben uns mit allen Leuten unterhalten, wir haben halt auch einfach, glaube ich, eine coole Show gespielt und haben deswegen halt auch cool Merch verkauft und sind der Promoterin halt im Gedächtnis geblieben, die halt für ein Festival arbeitet und so, ne? Und dann finde ich, ist das halt so, dann hat das halt was gebracht, dass du jetzt halt auch nicht so einer warst, der gesagt hat, ist voll wenig los, was soll das? Ich bin jetzt beleidigt im Backstage, weil so Bands treffen wir halt am laufenden Band, ne?
Und ich werde mich auch immer an sie erinnern, weil sie hat uns Käsekuchen gebracht.
Oh. Ja, oh, das ist sowieso das Beste so gewesen. Wir haben so aus Joke mal Käsekuchen auf unseren Catering-Rider geschrieben.
Einfach nur so, um zu gucken, was passiert.
Genau, du musst das.
Man kann ja mit sowas auch mal gucken, ob sie überhaupt das Zeug lesen, ne?
Ja.
Kann man das mal testen mit
total.
Sowas.
Also wir sind halt eh die bescheidenste Band überhaupt, ne? Also wir haben die einzige Catering-Vorschrift, die wir haben, bezieht sich auf Allergien und sowas, ne? Soll nichts mit Zucchini sein.
Kein Gluten, keine Laktose, nein, Quatsch.
und möglichst halt, wir haben halt zwei Vegetarier und zwei Fleischesser in der Band und dann sagen wir natürlich, ja, dann mach das Vegetarische, weil das ist im Zweifel das Einfachere und Billigere halt auch gerade für so Local
und auf Promoter. Tour ist es wahrscheinlich auch das Gesündere und damit oft auch das Bessere, ne?
Genau, und das ist so die einzige Einschränkung, die wir haben, und dass es halt Bier gibt und wäre voll schön, wenn das kalt ist, und wäre voll schön, wenn es mehr als zwei für jeden gibt.
Unser Rider hat auch hauptsächlich so Sätze mit, die Band würde sich freuen.
Genau. Ja.
Also da ist super wenig Zwang drin.
Genau, weil wenn ich da so, das ist, wenn ich kalt, ich bin selber Veranstalter in Aachen. Und wenn ich dann Rider lese, wo halt draufsteht, dass die Band 6 Leute mit Crew und allem Möglichen nach der Show unbedingt sofort heiß duschen müssen und das Duschgel muss aber auch da sein, kein Scheiß, habe ich schon mal gelesen, so das Duschgel musste ich dann halt auch stellen und sowas, wo ich halt denke,
ich habe auch schon mal auf einem Rider gelesen, dass Abschminktücher da sein sollen.
Das war Trio bestimmt.
Habe ich dann auch gedacht, eigentlich wäre es total geil, wenn der Veranstalter uns die Abschminktücher hinstellen würde und wir uns die einfach wünschen könnten. Wäre aber auch sowas, wird keiner lesen, wird keiner machen.
Nee.
Oder ernst nehmen.
Das mit dem Käsekuchen war jedenfalls so eine Sache, die wir halt so aus Joke mal gemacht haben. Und das ist, glaube ich, zweimal ist es vorgekommen. Einmal vor Ewigkeiten, vor ein paar Jahren schon. So, das ist schon seit vielen Jahren unser Catering-Gag. Und jetzt in Prag hat die uns halt auch einfach Käsekuchen dahingestellt.
Super. Wir haben natürlich auch direkt ein Foto für Instagram gemacht mit diesem Käsekuchen, ne?
War direkt Social Media Post wert, ist ja klar.
Das ist immer, wenn die wenigen Wünsche, die man hat, dann auch noch so spezifisch erfüllt werden, ist natürlich super.
Ist wie damals in Luxemburg. Wir haben auch auf dem Rider stehen gehabt, das haben wir rausgenommen, dass wir ganz gerne auch ein bisschen Whisky da hätten, weil damit halt so gerade für die Stimme ist halt, wenn du die ganze Zeit Bier am Trinken bist, ist halt für die Stimme irgendwann nicht so geil, finde ich. Und deswegen ist halt so ein bisschen Whisky auf so im Backstage einfach so ein Glas mal trinken echt nicht verkehrt. Gerade für Selina war das eigentlich immer so ganz angenehm. Und da hat's ein Promoter halt auch mal tierisch übertrieben. Das war in Luxemburg oder so. Der hat uns
das
dann
war die größte Flasche Whisky, die ich jemals gesehen habe.
So eine 3-Liter-Kanüle von irgendeinem Bourbon-Fusel dahingestellt.
Alter.
Es war nicht so, als hätten wir da dann uns aber nicht trotzdem auch tierisch dran bedient, ne?
Ja.
Also genau, bei euch wird quasi nicht nur Käsekuchen gegessen, bei euch wird auch gefeiert dann.
Ja, also
du hast ja schon gesagt, ihr seid auch so ein bisschen so eine Chaotentruppe.
Ja, total.
Wir müssen uns immer selber ein bisschen zügeln und am Riemen reißen und aufeinander aufpassen, aber das machen wir auch. Man macht ja so seine Erfahrungen und wir haben zum Beispiel gemerkt, okay, nicht mehr als 2 Bier vom Auftritt, fertig, aus.
Also da habt ihr... Also nicht unbedingt festgeschrieben, aber da habt ihr so eure Regeln.
Ja,
genau, also
wahrscheinlich individuell jeder für sich, ne?
Die Pre-Show-Beer-Policy, so nenne ich sie mal. Das wird ein Ding, glaube ich, das Wort. Das haben wir mittlerweile ganz gut in den Griff bekommen, einfach weil wir so halt auch, ne, so ab irgendwann hast du halt so einen Qualitätsstandard und du willst halt auch, dass jede Show halt für dich und für das Publikum gleich geil ist.
Du willst wahrscheinlich auch nicht, dass dann irgendwie ihr alle gut seid, aber was weiß ich, der Drummer hat dann 3 Bier zu viel getrunken und auf einmal fällt alles auseinander sozusagen.
Genau, und deswegen haben wir halt gesagt, so lass uns doch die schönste Zeit haben, indem wir halt alle so quasi nüchtern auf die Bühne gehen und halt richtig gut sind, den Leuten was richtig Geiles liefern, weil wir sind halt einfach besoffen nicht gut. Es gibt so Bands, gerade die so ganz, ganz lange im Geschäft sind, die können irgendwie haarelevoll noch perfekt.
Wenn man das einfach so abrufen kann, weil man das seit 20 Jahren macht und wirklich die was weiß ich, Gitarrist ist und die Riffs fallen einfach so aus einem raus, weil man die seit Ewigkeiten spielt, ne? Ja, 15.000 Gigs gespielt oder so, dann geht das wahrscheinlich irgendwann, dass man auch noch eine Flasche Whisky noch nebenbei trinken kann und das sich nicht groß auswirkt.
Aber das können wir auch nicht, also ich kann es nicht. Ich kann es auch nicht, ich kann es auch konditionsmäßig nicht, weil unsere Shows sind halt, du hast uns ja schon ein paar Mal live gesehen, wir machen halt auch einfach viel auf der Bühne, ne? Wir springen und wir rennen und wir schreien und Headbangen, tanzen.
Ja, wenn man da schon derangiert auf die Bühne geht.
Und ich krieg das konditionell nicht hin. Kontrabass spielen ist halt auch sau anstrengend, gerade bei unseren Songs, die halt teilweise arg schnell sind.
Gerade sagen, die wahrscheinlich auch in einem Tempo gespielt werden, was eigentlich ein ganz normaler Kontrabassspieler gar nicht machen müsste.
Nicht zwingend, nein. Also. Und deswegen 2-3 Bier maximal. Ich gehe eigentlich am liebsten stocknüchtern auf die Bühne und trinke dann beim Auftritt ein Bierchen. Aber Stichwort Chaotentruppe, was wir halt nie gut hinbekommen, ist einfach uns danach auch mal zusammenzureißen. So immer, wenn dann so das verhasste Einladen wiederkommt, wo du dann deinen Kram ins Auto stecken musst.
Das ist immer diese Ernüchterung, dass man das eben doch am Ende auch noch machen muss. Ne?
Genau, und das ist dann halt immer super anstrengend. Wir sind halt auch so eine Band, wir fahren immer sehr weite Strecken. Und dann bist du zum Beispiel in Tschechien und musst aber am nächsten Tag nach Trier. Und dann sagen wir uns alle so, okay, früh ins Bett und heute nicht. Und dann sehen wir uns aber irgendwie doch um 4 Uhr morgens wieder irgendwo sitzen noch. Und was das angeht, sind wir halt einfach kleine Idioten.
Ja.
Ich glaube, wir schaffen, glaube ich, den Spagat zwischen Professionalität und auch einfach irgendwie Kids sein, die das abfeiern und Party machen wollen. Schaffen wir noch nicht so gut, aber ich weiß auch gar nicht, ob man das muss.
Ihr müsst eigentlich den Punkt erreichen, wo ihr Crew habt und einen Nightliner, wo ihr quasi euch um das Laden und Aufbauen nicht mehr so sehr kümmern müsst, damit ihr dann härter feiern könnt und einfach da aufwacht, wo ihr als nächstes hin müsst.
Ja, dann lass das mal machen.
Das wäre natürlich immer der Traum.
Einfach nur Künstler sein, das wäre so schön.
Wir wollen doch einfach nur eine gut bezahlte Nightliner-Tour mit einer professionellen Crew machen.
Das ich weiß auch nicht, warum.
Zu viel verlangt.
Ja, ich weiß nicht, warum das einigen Leuten noch zu viel verlangt ist, ne, dass die Nightliner-Vermieter dann auch immer noch Geld dafür haben wollen.
Ja, ich finde, die könnten das ein bisschen ideeller sehen und einfach auch mal einen springen lassen. So.
Ja, genau, und uns den halt auch einfach fahren lassen, ne?
Sollte ja kein Problem sein. Habt ihr so Ziele, wo ihr jetzt sagt, also jetzt habt ihr große Festivals gespielt, Europa-Touren. Gibt's sowas, wo ihr sagt, das ist noch so Bucketlist-mäßig? Das müsst ihr erreichen, bevor die Band kaputt geht?
Bucketlist nicht unbedingt, aber ich ehrlich gesagt habe ich da überhaupt gar keine Vorstellung, was noch so passieren kann. Und ich lasse mich da auch gerne überraschen. Irgendwo führt uns das Ganze schon hin und Hauptsache spielen, spielen, spielen. So viele und so große Bühnen wie möglich, ne? Mehr brauche ich nicht.
Ich finde auch, wenn du mit weniger Erwartungshaltung rangehst, ist es manchmal gar nicht schlecht. Ich habe eine kleine Bucketlist, was Länder angeht.
Ah ja.
Also, ich meine, das erzähle ich euch super oft und ihr könnt es halt auch gar nicht mehr hören, aber ich würde halt einfach mal sau gerne in Japan spielen. Die Kontakte sind halt auch so halbwegs schon da, das will ich irgendwie einfach mal vorher machen.
Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert, also dass die Musik auch in Japan funktioniert.
Gerade weil es weit weg ist,
in allen Belangen.
Genau, also irgendwie will ich halt einfach mal, weiß ich nicht, zu den Enkeln sagen können, so, da sind wir auch mal nach Japan geflogen, um da irgendwie auch durch die Gegend zu rumpeln, so. Also das ist so ein...
Die Szene muss da ja auch total anders sein und die Leute feiern da auch ganz anders ab. Ich kann mir das kaum vorstellen, aber ich würde es gerne mal erleben.
Ich arbeite mit einigen Bands zusammen, die das schon gemacht haben, die halt Japan oder Taiwan oder so auch gemacht haben. Die sagen halt auch, das ist der Wahnsinn. Die Leute haben halt einfach total Bock auf sowas, ne? Das ist ähnlich wie in Osteuropa. Da haben wir ja auch schon voll oft festgestellt, in so Ländern, die du halt nicht unbedingt auf dem Schirm hast.
Da ist es auch nicht so selbstverständlich, ne? Da ist nicht jeder Abend ein Konzert von einer Punkband, die man
also
sehen will.
So, wo du eben auch Live Experience meintest, ne? Ich werde das nie vergessen, dass wir da das erste Mal in Warschau spielen an einem Donnerstagabend und die Leute singen unsere Songs mit und so und fotografieren sich mit unserem Auto. Und ich denke so, warum in Polen? Also es war irgendwie so.
Gut, dann gehen wir mal in die ganz andere Richtung. Habt ihr so ein Gig, wo ihr euch daran erinnert, wo man so sagt, okay, der hätte echt überhaupt nicht sein müssen. Also
ja,
so ein richtiger
auf.
Scheiß-Gig.
Da haben wir einen. Und zwar, wir haben mal in Ich hole mal weiter aus. Also wir haben in Leer gespielt. Der Name war
in
Programm.
In Ostfriesland?
Genau, mhm. Ostfriesland in Leer. Der Sound war schrecklich. Es hat einfach nichts geklappt, weil die PA war halt auch super klapprig und der Raum war auch gar nicht dafür ausgelegt. Aber wir haben den Gig halt trotzdem irgendwie gespielt. Erst war keiner da und auf einmal kamen ein paar zahlende Gäste und wir dachten noch, ach schön, zumindest so 8 Leute hören uns. Das ist ja nicht nichts. Und aber die haben sich halt gar nicht bewegt und so und auch ein bisschen irritiert geguckt, ehrlich gesagt. Und ich dachte, klingt das jetzt so schlimm? Und dann haben die sich umgedreht und sind in den anderen Raum gegangen. Da war so eine Kneipe. Und der Wirt hat uns später erklärt, dass das der Stammtisch der Taubstummen war und dass die auch gar nichts dafür gezahlt haben, weil das ist halt deren Stammtisch und die kommen da immer hin.
Das heißt, wir haben dann in Ostfriesland eine Show gespielt und die einzigen Leute, die da waren, konnten halt einfach das nicht hören, weil sie taubstumm waren.
Die einzigen, die den Gig gehört haben, war quasi der Tonmann wahrscheinlich. Und,
genau, und die andere Band.
Ja, der Tonmann und die andere Band, ja. Ganz genau. Aber für die war das dann halt auch ähnlich. Also das war halt irgendwie so eine Pleite. Keine Ahnung, das war halt auch noch ganz früh, ne? Das war so erste Tour oder sowas, ne?
Ja, jeder ja. hat ja so, also wir haben auch einmal ein Gig in Neu-Wulmsdorf in so im Jutz gespielt. Das war auch so, also war so ein bisschen so ähnlich. Da haben, glaube ich, 3 Bands gespielt, da war auch echt kein, also ich glaube, da waren so ein Dutzend Leute oder so, waren so insgesamt da. Und bei den, also wir waren Headliner. Ist aber halt auch schon ein paar Jahre her. Das heißt, ich sag mal, unsere Headliner-Position hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass in Neu-Wulmsdorf da wirklich Leute gekommen sind. heute würden da wahrscheinlich sogar ein paar Leute kommen, aber es war halt wirklich kleiner Gig, wahrscheinlich im Prinzip nicht promoted so. Und dann da irgendwie, ich glaube, könnten sogar 4 Bands gewesen sein. Aber vorher halt alles normal. Es gab auch irgendwie was Warmes zu essen, es gab Bier, alles klasse. Und Soundcheck war schwierig, aber also so, wir mussten ein bisschen mit dem Sound kämpfen, auch mit dem Monitoring und so, aber dann haben wir es hinbekommen und dann war es okay und dann haben die anderen Bands gespielt, da standen so ein paar Nasen und als wir dann dran waren und angefangen haben, standen da tatsächlich nur noch 5 Leute und der Sound war, also alles, was wir beim Soundcheck erreicht hatten, war irgendwie wieder in sich zusammengefallen. Ich habe mich halt die ersten beiden Songs gar nicht gehört. Und es war alles völlige Katastrophe. Eine viel zu große Bühne, ein viel zu großer Raum. 5 Leute, die hinten rechts in der Reihe stehen und irgendwie kritisch gucken.
Kennt man.
Und es gab auch, einer von denen hat dann auch so Zwischenrufe gemacht und meinte irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob wir lauter sein sollten oder ob wir aufhören sollten oder so, aber auf jeden Fall war das so ein richtiger, aufbauen, schminken, da 6 Stunden rumhängen. Also wir haben auch dann wahrscheinlich irgendwie um 11 oder so erst gespielt. Nur um uns da irgendwie von irgendeinem Dorftrottel anbrüllen zu lassen und vor 4 anderen Leuten zu spielen, die das Ganze einfach gar nicht interessiert. Also das sind so die klassischen ersten Touren.
Ja, aber so Stories hat ja auch irgendwie jeder und ich finde, so verdienst du halt auch irgendwie so ein bisschen deine Feder und ich finde, man muss halt auch einfach mal richtigen Scheiß machen.
Ja, mal so durch die Scheiße gehen, ne?
Ja. Genau.
Und es geht ja noch viel schlimmer. Also der Onni hat ja hier im Podcast auch schon erzählt, wie sie dann im Osten gespielt haben und dann der Promoter bei der Abrechnung quasi 1 Dutzend Glatzen reinkommen und sagen, nee, gibt halt kein Geld heute. Also es gibt schon, man kann das schon sehr, sehr schwer treffen. Wobei, wir hatten das auch in Tschechien, dass wir in einer Kneipe gespielt haben und am Ende meine Frage nach, also da hat keiner Englisch gesprochen und ich habe dann so mit Google Translate mich so durchgehangelt, so. Irgendwas übersetzen lassen und dem das dann gezeigt.
Give the money.
Ja, auf die Frage nach dem Geld, da ging es ja auch nicht um viel Geld, ne? Ich glaube 100 Euro oder so. Mhm. Kam dann auch nur so ein Achselzucken und so ein Verweis auf unsere Liste, wie viel Bier wir getrunken haben. Und ich sag mal, wir hatten, glaube ich, 6 Bier getrunken, komplett insgesamt. Also wir haben da schon extra, da war auch nicht viel los und wir haben da schon extra ganz bescheiden und irgendwie hatten unser eigenes Bier dabei und so, haben da halt vom Ort irgendwie ein paar Bier und eine Suppe bekommen. So. Mhm. Ja, und Geld gab es dann auch nicht, weil er hat es halt leider nicht verstanden. Kann man nichts machen.
Ja, in Polen hatten wir das auch so, ne? So geil der Gig auch war, aber leider ist das Wort Euro in den Verhandlungen irgendwo untergegangen. Mhm. Und dann haben wir halt einen Betrag X in Euro ausgehandelt und haben den aber in polnischen Zloty bekommen, was halt viel weniger wert ist. Ja. Ne? Und das war halt auch so. Und das haben wir dann tatsächlich dabei belassen. Oder ich glaube, der Promoter hat dann ein bisschen was draufgelegt, sodass wir annähernd da dran waren, was wir eigentlich ausgehandelt hatten. Aber er wurde halt super traurig. Und das kann ich dann halt auch nicht haben. Es gibt halt so Leute, so da denkst du, ja komm, von dir nehme ich jetzt das Geld aber noch. Aber die meisten Promoter sind ja super nett und eigentlich.
Klar, wenn die da, wenn die da mit Herz dabei sind und so.
Dann sagst du auch schon mal, ah nee, komm, ist gut.
Ja, du weißt, man weiß ja auch, dass viele von denen jetzt auch nicht wirklich Geld damit verdienen.
Nee, die, ja, alle, genau. Die allerwenigsten, ne? Also.
Ich kann das auch nicht, ich kann gar nicht nach Geld fragen. Der Nick muss das immer machen.
Ja, ich bin so ein bisschen der.
Geldeintreiber.
Der
Inkasso, Nick.
Genau,
du bist der Bandarsch.
Ja, weil ich schreie dann die Leute an und.
Sehr gut.
Und, das und ist guckt, und guckt extrem böse, praktisch. Und guckt die Böse an und so und dann läuft das.
Packst die am Kragen.
Heb die mal hoch. Nee, ich bin sehr lieb und ich mache das auch nicht gerne, aber ich bin halt selber, wie gesagt, Veranstalter, Booker und sowas und bin das halt gewohnt, dass man halt auch einfach manchmal ein bisschen miteinander rumdiskutieren muss. Mhm. Und solange das aber auf einer gewissen Ebene bleibt, finde ich das halt aber auch in Ordnung, sag ich mal. Ne?
Ja, ich habe das einmal gehabt bei einem Konzert, was ich gebucht hatte, also für eine andere Band, da war ich dann auch Tourmanager, wo kein zahlender Gast war. Und das Konzert dann, also wir haben Soundcheck gemacht, alles fertig, haben gegessen und dann wurde das Konzert abgesagt, weil kein zahlender Gast gekommen ist. Und dann bin ich halt in seinen Office da gegangen und musste halt auch sagen, naja, wir haben halt einen Vertrag, so, Vertragsstrafe ist ziemlich eindeutig, wir kriegen halt trotzdem die Gage. Das war eine englische Band, so, die können dann auch nicht für nichts rüberfliegen. Und da war es dann halt auch so, dass bei ihm im Büro halt die 150 Plakate lagen, die ich ihm geschickt habe. Die lagen da in der Rolle, in der ich sie verpackt hatte. Das heißt, der hat halt auch nichts gemacht. So, der hat gedacht, die Band kommt dann kommen da schon Leute. Mhm. Aber ich meine, das ist jetzt auch ein paar Jährchen her, heute verlässt man sich noch mehr auf Social Media. Aber du musst natürlich auch dann, da, es war glaube ich in Bremen, wenn ich mich nicht irre, du musst dann da schon auch ein paar, wenn du die Plakate schon kriegst, die auch hängen. Und als wenn deine vertragliche Verpflichtung ist, das Ding zu promoten, das war eben auch der Promoter von dem Club, dann, da war es dann so, dass ich dann auch gesagt habe, normalerweise hätte ich auch gesagt, naja, okay, dann einigt man sich auf irgendwas dazwischen, aber da habe ich dann auch die Gage halt, und das, als ich ihn auf die Plakate hingewiesen habe, hat er das auch eingesehen und ich bin nun auch nicht der konfliktbereiteste aggressive Typ und damals erst recht nicht, ich glaube, es ist tatsächlich über 10 Jahre her, also ich war da auch wirklich noch, gefühlt 2 Köpfe kleiner, stimmt wahrscheinlich nicht, ich wachse jetzt ja auch schon relativ lange nicht mehr, aber ich sag mal, da hatte ich auch noch weniger Selbstbewusstsein, aber das hat er dann auch direkt eingesehen, so. Ja, das gibt's alles, ne, also. Naja, also es gibt Chaos und Katastrophen, aber wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, ich habe auch immer so das Gefühl, man muss sozusagen, also muss ist vielleicht falsch, aber man kann sehr dankbar sein, so, dass man überhaupt in der Lage ist, durch die Welt zu fahren, Musik zu machen und irgendwie dieses Hobby, was es ja für uns alle auch irgendwie noch ist, auch ihr lebt ja nicht davon, dass man das überhaupt machen kann. Ne?
Genau, es ist halt schon einfach, es ist ein hartes Leben, aber es ist halt auch das beste Leben. Mhm. Ne? Das will ich halt nicht missen. So, ich bin mit den liebsten Menschen auf der Welt immer durch die Gegend am Tingeln und was willst du mehr eigentlich? Und
Bier gibt's ja auch noch.
Und
ja.
Dann gibt's halt auch Bier und hin und wieder gibt's auch ein Stück Käsekuchen, ne?
Ja, ist
und
natürlich klasse.
Das halt.
Das ist alles, was man zum Leben braucht.
Ja.
Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort.
Ja.
Voll.
Wir machen's für den Käsekuchen. Habt ihr noch was ihr dringend loswerden wollt? Ein bisschen Werbung oder?
Was ich gerne sagen würde, wäre, geht mehr auf Konzerte. Vor allem von, ja, unterstützt die lokalen Bands und eure Läden. Und, schränkt euch nicht so ein, was den Musikstil angeht und hört mal auch in andere Stilistiken rein und steckt nicht alles in Schubladen.
Die Bad Swings zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, hört euch die doch mal an.
Die sind zu empfehlen, sagst du.
Sie sind sehr gut, habe ich gehört.
Und seid immer nett zueinander.
Genau, ich glaube so, wir fahren schon seit einiger Zeit so diesen Gedanken, be excellent to each other, das ist sehr wichtig.
Sehr cool. Ja. Dann sind wir damit durch erstmal. Das hier war Bandleben, der Podcast, der eine. Wenn euch das gefallen hat, lasst doch gerne mal eine Bewertung bei iTunes da. Ich weiß nicht, ob ich dazu jemals schon mal aufgerufen habe. Wir sind bei iTunes zu finden, wir sind bei Spotify, wir sind überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert das hier auf www.bandleben.de findet ihr uns. Und wenn Jan aus dem Urlaub zurück ist, dann kümmert er sich vielleicht auch wieder um den Instagram. Also auf Instagram sind wir unter Bandleben Podcast auch zu finden. Und wir machen auch gleich nochmal ein cooles Groovy, wie man heutzutage sagt, für unseren Instagram. Und ja, tschüssi.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.